Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronas, das ist Folge 160. Es gibt eine Geschichte heute, mit der ich mich beschäftige, eine Poirot-Geschichte, aber bevor ich damit anfange, möchte ich ein bisschen zurückblicken auf das Jahr, was gerade zu Ende gegangen ist und auf das Jahr, was gerade begonnen hat, also auf 2025 und 2026. 2025 war, könnte man sagen, in Bezug auf meine Produktivität gar kein so besonderes Jahr. Ich habe nur 15 Folgen fertiggebracht. Das ist jetzt nicht so wenig, aber im Vergleich zu früheren Jahren ist das doch wenig. Und vor allem habe ich mich ein ganzes Vierteljahr mit einem einzigen Roman beschäftigt, nämlich mit The ABC Murders, weil ich da irgendwie nicht so richtig vorangekommen bin. Und trotzdem fand ich es gar kein so schlechtes Jahr. Ich habe 1934 begonnen, dann 1935 vollendet und bin dann ganz am Anfang von 1936 gelandet. Es gab 4 Folgen zu Romanen. Es gab dazu auch 3 Cluefinder-Episoden und 2 Episoden mit Verfilmungen. Den Sammelband Parker Pyne Investigates habe ich besprochen, 3 Kurzgeschichten und ganz zum Schluss einen Artikel zu einem realen Verbrechen. Und dann war da noch der Sammelband Ferien mit Agatha Christie. In diesem Sommer ist er erschienen, ich habe ihn in den Sommerferien gelesen und habe ihn dann eigentlich zu spät vorgestellt. Die Ferien waren nämlich schon zu Ende. Und trotzdem war das in diesem Jahr meine erfolgreichste Folge. Erst mit einigem Abstand kam dann die zu Death in the Clouds. Überhaupt fand ich es 2025 sehr schön, wie oft meine Folgen heruntergeladen, angehört wurden. Deshalb gebe ich hier gerne ein ganz herzliches Dankeschön weiter. Danke an all diejenigen, die sich jede Folge herunterladen, anhören, selbst wenn es manchmal etwas obskure Folgen sind, selbst wenn ich es einfach nicht schaffe, von einem Roman wegzukommen und noch eine Folge mache. Vielen Dank, das hat mich super gefreut und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie und Ihr nächstes Jahr oder dieses Jahr, muss man ja inzwischen sagen, dieses Jahr 2026 wieder dabei wärt. Denn 2026, da kommt einiges auf uns zu. Ich habe mir einen super schönen Aufnahmeplan gemacht, der funktioniert wahrscheinlich sowieso nicht, aber was soll's. Sollte er aber funktionieren, dann werde ich im nächsten Jahr 22 Folgen aufnehmen und damit die Jahre 1936 und 1937 abdecken. 2 Folgen zum Leben von Agatha Christie habe ich geplant, eine, die sich auf ihre Ausgrabungen im Nahen und Mittleren Osten konzentriert und eine, in der es ganz speziell um ihre Häuser geht. Davon hatte sie ja eine ganze Menge. Ansonsten 4 Romane, 7 Kurzgeschichten, ein Sammelband, ein Hörspiel, ein Fernsehspiel. Wie gesagt, wenn ich es alles schaffe. Zu den Romanen jeweils mindestens 2 Folgen, denn zu ihnen gehört Tod auf dem Nil. Dieser Roman, der gleich 3-mal sehr gut verfilmt worden ist. Und was wirklich bemerkenswert ist, es wird ein Poirot-Jahr werden. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, nur Poirot. Dafür, dass Agatha Christie diesen kleinen Belgier angeblich nicht ausstehen konnte, gibt sie ihm in dieser Zeit wirklich viel Raum. Aber in Poirots Welt verschiebt sich einiges. Captain Hastings und Inspector Chaps sind zwar noch dabei, aber nur gerade noch. Dafür hat Ariadne Oliver Premiere in einem Poirot-Roman. Sie wird bis zuletzt dabei bleiben. Es ist aber auch die Zeit, in der die Poirot-Verfilmungen mit David Suchet spielen, denn sie sind mit ganz wenigen Ausnahmen im Jahr 1936 angesiedelt und wenn nicht, dann vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später. Also, das ist die Poirot-Kernzeit. Es hatte nicht nur einen Grund, dass die Produzenten und Suchet hatte immer auch ein Wort mitzureden, sich für diese Jahre entschieden haben. Aber es liegt sicher auch daran, dass das eben die klassischen Poirot-Jahre sind. Die Jahre, in denen Agatha Christie nur so vor Kreativität spürte und dafür sorgte, dass ihr Meisterdetektiv nicht in irgendwelchen eingefahrenen Spuren unterwegs war, sondern dass immer etwas Neues dazu kam, auch wenn er nicht alterte. Das sind eben auch die Jahre, in denen er sich endgültig aus dem Schatten von Sherlock Holmes herauslöst, auf eigenen sicheren Beinen steht, zur prägenden Kraft in der Detektivliteratur wird. Es ist auch die Hochzeit des Golden Age of Detection und damit auch die Hochzeit von Agatha Christie, obwohl ihre gute, wunderbare Schaffenszeit bis in die 50er geht. Für Agatha Christie sind 1935 und 1936 zwei Jahre, in denen sie zwischen England und dem Orient hin und her pendelt, in denen sie überall schreibt. Rosalind wird langsam erwachsen und so verschiebt sich auch hier etwas. Agathas Tochter verbringt die Zeit nach dem Internat in Paris und in München und sie leidet durchaus darunter, dass für Agatha Christie anderes eine höhere Priorität hat. Hier kommt sie wieder zum Vorschein, diese Ambivalenz von Agathas Mutterrolle. Allerdings muss bedacht werden, dass sie Geld verdienen musste. Sie war nach wie vor die Alleinverdienerin in der Familie, denn Max konnte sich die Ausgrabungen, die ihn berühmt machen würden, die konnte er sich nur leisten, weil seine Frau ihn unterstützte. Geld verdiente er damit nicht. Und insofern war Agatha Christie gezwungen zu schreiben, aber auch ihn bei seinen Ausgrabungen zu unterstützen, obwohl sie beides ganz sicher nicht ungern machte. Und so verbrachten die Mallowans mehrere Monate in jedem Jahr in Syrien. Genauer gesagt im Norden des Landes. 1935 und 1936 graben sie in Shagar Bazar. Max macht sich allmählich einen immer größeren Namen als Archäologe. Und Agatha Christie wird mehrmals in diesen Jahren ihre Erfahrungen in Kriminalromanen verarbeiten. Noch ein paar Worte zu den Verfilmungen. Ich habe mich im letzten Jahr hier im Podcast erstmals mit Verfilmungen von Agatha Christies Werken beschäftigt. Das hatte ich eigentlich gar nicht tun wollen. Es sollte in diesem Podcast ja nur um ihre Werke gehen. Aber es ist ein spannendes Feld. Viele der Fernseh- oder Kinoverfilmungen sind sehr gut und sie verraten auch etwas über den Blick der jeweiligen Zeit auf Agatha Christie. Insofern werde ich mir jetzt zu jeder Poirot-Geschichte die entsprechende Verfilmung mit David Suchet anschauen und dann in der jeweiligen Folge was dazu sagen, wenn es sich lohnt. Und, wie gesagt, zu Death on the Nile gibt es dann eine Extra-Folge zu den drei großen Verfilmungen mit Peter Ustinov, David Suchet und Kenneth Branagh. Nun aber zu Problem at Sea, der ersten Kurzgeschichte des Jahres 1936. Am 12. Januar 1936, also vor ziemlich genau 90 Jahren, erscheint in der amerikanischen Wochenendzeitschrift This Week die Kurzgeschichte Problem at Sea. Am 19. Februar des gleichen Jahres dann die Kurzgeschichte Poirot and the Crime in Cabin 66 im Strand Magazine in London. In beiden Fällen handelt es sich um die gleiche Geschichte. Die im Strand Magazine ist etwas länger, aber das fällt wirklich nicht wesentlich ins Gewicht. In Buchform erscheint die Geschichte dann im United Kingdom erst 1974 in der Sammlung Poirot's Early Cases. Die deutsche Übersetzung Eine Tür fällt ins Schloss erscheint 1984 und ist leider nicht mehr im Druck. Dabei hätte die Geschichte von der Thematik her hervorragend in die Sammlung Ferien mit Agatha Christie gepasst. Aber gut, ist nicht passiert. Vom Genre her ist es ein Locked Room Mystery, also das klassische Geheimnis eines verschlossenen Raums. Poirot ist auf einer Mittelmeerkreuzfahrt. Warum das so ist, bleibt ein Rätsel, denn eigentlich hasst er das Meer. Wir wissen aus vielen Romanen und Kurzgeschichten, dass er leicht seekrank wird, so wie auch seine Schöpferin. Nach seiner eigenen Aussage hat ihn jemand überredet, auf diese Reise zu gehen. Wer, das wissen wir nicht, das erfahren wir nicht. Die anderen Gäste, zumindest die, die wir kennenlernen, sind die übliche Mischung bei Agatha Christie, General Forbes, der auf Nicht-Militaristen geringschätzig herabschaut und der sich fit hält, indem er regelmäßig eine genau festgesetzte Anzahl von Runden auf dem Schiff dreht. Colonel Clapperton, der nach Ansicht des Generals eigentlich kein richtiger Soldat ist, weil er vor dem Krieg eine Music-Hall-Karriere verfolgt hat und der junge Frauen mit Kartentricks unterhält. Seine Frau völlig ich-bezogen, die ihn so sehr unter seiner Fuchtel hat, dass alle ihn bedauern. Miss Ellie Henderson, eine lebenslustige Frau mittleren Alters, die Lust am Klatsch hat und ein wenig in den Colonel verliebt ist. Pamela und Kitty, zwei junge Frauen, gerade erwachsen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Colonel vor seiner Frau zu retten und ihn auf Ausflüge mitzunehmen, damit er zumindest mal ein bisschen Spaß hat. Alles ganz harmlos, aber natürlich konfliktträchtig. Und schließlich natürlich Hercule Poirot. Als Colonel Clapperton in Alexandria von seinem Landgang mit Pam und Kitty zurückkommt, findet er seine Frau ermordet vor, erstochen mit einem eingeborenen Dolch. Natürlich sind die einheimischen Perlenverkäufer, die das Schiff mit ihren Booten besucht, bedrängt, man könnte auch sagen belästigt haben, gleich unter Verdacht. Dass das von allen, geschildert wird es von Miss Henderson, so akzeptiert wird, ist ein gutes Beispiel für den kolonialen Rassismus, der ungefragt hingenommen wird, der mitschwingt. Natürlich ist das auf der erzählerischen Ebene nur eine Finte. Perrault findet die Lösung relativ schnell. Die Geschichte ist kurz, es ist gedrängt, es gibt eigentlich keine lange Ermittlungsphase. Aber wie Perrault die Auflösung in Szene setzt, ist sowohl kreativ als auch sehr ruchlos und moralisch durchaus fragwürdig. Doch seine letzte Aussage, die Antwort darauf lautet: I do not approve of murder. Ich billige Mord nicht. Nach dem genialen ABC Murders ist diese Kurzgeschichte, man kann nicht sagen eine Enttäuschung, aber Agatha Christie schaltet hier doch einen Gang zurück. Es ist eine ihrer klassischen Geschichten. Exotisches Setting, familiäre Konflikte. Wieder einmal eine despotische Matriarchin. Der Mord ist relativ spontan geplant, dafür aber gründlich vorbereitet und der Plan hat eigentlich keine nennenswerten Schwächen. Deshalb kann Perrault auch keine Beweise liefern, sondern muss zu einem Trick greifen. Eigentlich ist das seiner nicht würdig. Insofern eine nette Geschichte, wirklich gut zu lesen, sie haut aber nicht um. Alexandria wird als Kulisse kaum genutzt, höchstens um eine falsche Spur zu legen, die die nichtsahnenden Perlenverkäufer belastet. Allerdings gibt sie, also Agatha Christie, den Leserinnen und Lesern, was sie wollen. Schwach ist die Geschichte nämlich ganz sicher auch nicht. Sie hat einen großen Reiz. Das Einzige, was mich wirklich stört, sind dieses Mal die Methoden Perraults. Am 19. Februar 1989 strahlt ITV die 7. Folge der ersten Staffel von Agatha Christie's Poirot aus, Problem at Sea. Diese Verfilmung hält sich eigentlich relativ nah an die Vorlage, abgesehen davon, dass Hastings hineingeschrieben wird. Der fügt sich auch ganz gut ein, ganz typisch. Die Hälfte des Films versucht er letztlich vergeblich, eine Meisterschaft im Tontaubenschießen zu organisieren. Er liegt gelegentlich völlig daneben, lässt sich von jedem netten Frauenlächeln ablenken. Und dann aber überrascht er immer mal wieder durch seine Geistesgegenwart. Die Verfilmung macht außerdem viel mehr aus dem Setting in Ägypten als die Vorlage. Einige Personen kommen dazu und auch einige Verdächtige mehr. Es wird also ein bisschen mehr ermittelt und, naja, es ist nicht die Situation wie in der Vorlage, wo es man eigentlich sagen kann, naja, eigentlich gibt es nur eine Person, die ein Motiv hat, aber Mensch, die kann es nicht gewesen sein, die hat ein wasserdichtes Alibi, also wie kann das geknackt werden? Hier ist es durchaus anders. Hier gibt es noch einige andere, die schon ein Interesse daran hätten, dass diese Frau stirbt. Das Ende wird beibehalten, aber die moralische Fragwürdigkeit ist völlig verschwunden. Und diese Schlussszene, die ist wirklich wunderbar. David Suchet spielt fantastisch. Er ist ein ganz wunderbarer Perrault, aber auch die anderen Charaktere, die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler machen das ganz toll. Also das ist sozusagen auf der einen Seite eine wunderbare Szene, die die Schwäche der Schlussszene von Agatha Christie nicht hat. Auf der anderen Seite ist es genau die Szene, wie sie Agatha Christie vorgeschwebt hat. Natürlich merkt man dem Film auch an, dass er von 1989 ist. Das hat bei mir andererseits auch einen Nostalgiebonus. Ich habe diese Filme als Jugendlicher und junger Erwachsener geliebt. Und dieser Vorspann, der ist immer noch ikonisch. Ich summe die Melodie, nachdem ich sie gehört habe, noch lange vor mich hin. So viel für heute. Beim nächsten Mal kommt Hercule Poirot selbst zu Wort. Bis dahin, alles Gute.